Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung.
Falls ihr hier schon länger zuhört, habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir sehr neugierig sind. Also wirklich sehr, sehr, sehr neugierig. Ein bisschen könnte man auch sagen, dass wir ja gerne mal irgendwie so Mäuschen spielen würden überall reinschnuppern würden. Also jetzt nichts Verbotenes oder so, aber einfach mal so hinter die Kulissen der Dinge blicken. Ja. Also gucken, wie die so entstehen und so. Also das reizt uns schon sehr.
Ja, und wenn man jetzt noch so ein bisschen in der Zeit vielleicht reisen könnte, also wenn wir einfach mal nochmal so in das Labor von Marie Curie gucken könnten oder so ein Konzertabend mit Max Planck, da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen.
Oh ja, da träume ich auch mal insgeheim. Ein Mäuschen sein, was in der Zeit reisen könnte. Traum.
Perfekt, ja. Und wenn ihr ähnlich tickt wie wir, dann haben wir jetzt den perfekten Veranstaltungstipp für euch. Und zwar den Tag der Schiene.
Beim Tag der Schiene finden in ganz Deutschland Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen rund um das Thema Eisenbahn statt. Also man kann zum Beispiel alte Bahnausbesserungswerke besuchen oder Baustellen, die jetzt aktiv laufen rund um die Bahn oder, das ist wirklich richtig cool, mit historischen Eisenbahnen fahren.
Boah, das ist so spannend, weil das dann auch so Orte sind, an denen man sonst vielleicht nur mit der Bahn vorbeifährt. Also ich habe mal geguckt, was man hier auch in der Nähe angucken könnte. Das wäre zum Beispiel in Köln-Nippes dieses ICE-Werk. Und ich bin da schon ganz oft dran vorbeigekommen und habe so Bilder davon gemacht, weil das sieht immer so krass aus. Da sind so ganz viele ICEs stehen nebeneinander und dann hast du den Dom so im Hintergrund. Und jedes Mal denke ich mir, wow, was wird wohl hier mit den ICEs gemacht und so. Und da zum Beispiel könnt ihr dann auch reingucken. Also in so große Logistikzentren, wo eigentlich ja man überhaupt nicht hinter die Kulissen gucken kann, da könnt ihr an dem Tag auch reingucken als Besucher. Ja.
Und auch für Menschen, die gerade auf der Suche nach einer Ausbildung sind oder einem Job oder so, gibt es da jede Menge Angebote, wo man sich irgendwie informieren kann, was möglich ist. Wir verlinken euch alles unter unserer Folge. Unter tag-der-schiene.de findet ihr zum Beispiel eine Deutschlandkarte mit allen Veranstaltungen und könnt dann schauen, was bei euch in der Nähe stattfindet. Also da gibt es wirklich jede Menge. Also ich konnte mich gar nicht entscheiden, als ich da mal so reingeguckt habe.
Ja, dann ist gut, dass es über mehrere Tage geht. Und ich würde vorschlagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann machst du einfach so eine Fahrt. Machst du so eine kleine Bahnfahrt.
Ja, schöne Idee.
Von Ort zu Ort.
Ja. Ne? Eigentlich ein richtig cooler Ausflugstipp. Geht ja über 3 Tage, fährt man einfach so durch Deutschland, lernt ein bisschen Städte kennen und schaut sich dann Veranstaltungen vom Tag der Schiene an.
Oh, ja.
Also darauf habe ich große Lust, ihr vielleicht auch. 19. bis 21. September jetzt schon mal in den Kalender eintragen. Tag der Schiene.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Behind Science. Wir sind Luisa und Marie und wir sind wieder da.
Woohoo. Ja, das ist die beste Nachricht des Tages,
ja,
oder?
Ja, finde ich auch. Zumindest für uns und wir hoffen, der ein oder andere teilt das.
Ja, wir sind wieder da. Es ist wieder Science Samstag. Also, wenn das kein guter Start in den Tag ist jetzt für euch.
Ja, wie sieht's aus? Bist du erholt aus der Sommerpause, aus unserer kleinen Auszeit?
Ja, ich bin erholt und vor allem sehr motiviert.
Ja,
also
vorfreudig.
Ich hab richtig Bock. Wir sind alle Ideen nochmal durchgegangen, die ihr uns geschickt habt. Wir sammeln die ja immer auf so einer Liste. Wir haben auch selber noch mal so sehr viel ausgegraben. Also ihr könnt euch freuen auf alles, was auf jetzt kommt.
Auf jeden Fall. Also wieder 2 erholte Behind-Science-Stimmen hier für euch am Mikro.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe das auch echt ein bisschen vermisst, so in diese Geschichten einzutauchen. Und irgendwie so, es ist so ein bisschen ja wie in fremden Tagebüchern blättern. Also so einfach das Leben von anderen Leuten nochmal so nachzuerleben. Also das hat mir schon auch sehr gefehlt. Und wir haben heute auf jeden Fall ein Leben, das kann man, oder das empfindet man gerne nochmal nach, weil das irgendwie auch sehr, sehr viele positive Seiten hat.
Mhm.
Das heißt, wir starten direkt rein mit einer Folge, die jetzt schon eine Lieblingsfolge von uns ist, oder? Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, und auch jemand, wo ich das Gefühl habe, der ist mir wirklich sehr nahe gekommen.
Ans Herz gewachsen.
Weil wir ja jetzt auch schon ein bisschen Zeit mit dieser Person verbracht haben, während unserer Pause.
Ja.
Was gar nicht alle vielleicht mitgekriegt haben.
Ja, genau.
Aber wir haben diese Person schon einmal vorgestellt an einem öffentlichen Ort.
Ja, wir waren in Heidelberg und haben da vor Publikum über diese Person gesprochen, weil da eine Ausstellung eröffnet wurde. Und es war ganz nett, weil wir schon einen Tag früher da waren. Und dann haben wir so einen kleinen Spaziergang durch Heidelberg Nürnberg gemacht und sind so ein paar Orte abgelaufen, die dieser Person
Leute,
wichtig
waren. Leute, wir müssen euch erzählen, wen wir getroffen haben.
Wen haben wir getroffen?
Robert Bunsen.
So. Den auch. Und der kannte diese Person, über die wir sprechen, auch sehr, sehr gut. Machen wir es nicht weiter spannend. Wir sprechen heute über Gustav Robert Kirchhoff und die Entwicklung der Spektralanalyse.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
So, ihr müsst wissen, dieses gesamte Jahr 2024 ist eigentlich Kirchhoff-Jahr, denn sein Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 200. Mal. Also, wenn das kein Grund zum Feiern ist. 1824 wird Gustav Robert Kirchhoff geboren, und zwar in Königsberg. Das ist damals Preußen. Er hat zwei ältere Brüder, zu denen er auch einen guten Draht hat. Das heißt, also so, ich glaube, der Start seines Lebens war eigentlich sehr gut.
Ja.
Und mit 30 landet er dann aber in Heidelberg. Also es gibt so diese zwei großen Stationen in seinem Leben. Königsberg, wo er seine Kindheit verbracht hat, und dann das wunderschöne Heidelberg, das sage ich jetzt so, weil er das selber so empfunden hat und da wirklich eine sehr gute Zeit hatte, den Lehrstuhl für Physik leitet. Aber wie es da überhaupt zu gekommen ist, das werdet ihr jetzt in dieser Folge erfahren, wie er dort gelandet ist.
Ja, und zwischendurch hatte er nochmal eine Zwischenstation in Breslau, aber da kommen wir jetzt zu.
Oh ja, die war auch nicht unnötig.
Ich wollte gerade sagen, ich war gerade schon so, hey, was meinst du mit zwei Stationen? Da fehlt doch eine. Und einen besonderen Freund lernt Kirchhoff auf jeden Fall auch später kennen. Ihr habt ihn jetzt gerade schon in unserem Intro quasi gehört. Aber bevor Gustav Kirchhoffs Leben in Heidelberg losgeht, studiert er Physik und Mathematik in Königsberg, wo er auch geboren wird. Und dabei fördert und inspiriert ihn besonders ein Physikprofessor, der ihn eigentlich auch so sein Leben lang begleitet. Und zwar ist das Franz Ernst Neumann. Der bringt ihn dann auch dazu, sich der Physik und nicht der Mathematik zu widmen. Also da gibt's auch so Briefe, in denen er das seinen Brüdern schildert. Also die haben sehr, sehr engen Briefkontakt, und man kann diese Briefe auch teilweise nachlesen. Das ist
schön, ne?
Super interessant. Ja, und die sind einfach so schön geschrieben und so ganz gefühlvoll und mit so ausgewählten Worten. Also da hatten wir sehr viel Freude dran, die zu lesen.
Habe ich das dir schon mal erzählt, dass ich auch sehr gerne Briefe schreibe?
Du hast es mir auf jeden Fall schon mal erzählt.
Ja, also ich liebe Briefkontakt und habe auch wirklich eine Freundin in der Schweiz, mit der schreibe ich nur Briefe.
Oh, und die hast du noch nie getroffen?
Ja, doch, so als Kind mal, weil unsere Eltern auch befreundet sind. Aber das war so diese Zeit, wo man Menschen noch so ganz aktiv gefragt hat, wollen wir befreundet sein?
Ja, süß.
Und da fand ich das eine Weile lang cool, immer die Leute zu fragen, wollen wir vielleicht Brieffreundin sein?
Richtig oldschool.
Und mit der hat das richtig gut geklappt. Also ich war auf ihrer Hochzeit, jetzt hat sie ein Kind. Also ist irgendwie verrückt, was man so aus dem Leben einer Person mitkriegt, auch wenn man sich selten sieht, sondern meistens nur Briefe schreibt.
Oh, das ist richtig schön. Könnt ihr mal erzählen, falls ihr auch BrieffreundInnen habt, mit denen ihr schreibt. Das ist, finde ich, irgendwie richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie nie so die Ruhe für Briefe. Ich schreibe Postkarten, aber Briefe dafür.
Das zählt aber vielleicht auch.
Okay, du bist da gnädig.
Ja, ich glaube schon. Ja, aber also ich habe das bei Gustav ganz genauso empfunden. Da hat man durch die Briefe halt sehr viel von seinem Leben mitgekriegt.
Ja, 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 auf jeden Fall. Und er schreibt halt wirklich ganz regelmäßig eben Briefe und schildert da wirklich, weil er eben so ein enges Verhältnis zu seinen Brüdern hat, wirklich alles. Also jede Gefühlsregung wird da ganz detailliert auseinandergenommen. Und da beschreibt er eben auch, wie dieser Professor Neumann ihn dann davon überzeugt, Physik zu studieren und sich dem mehr zu widmen. Und er schreibt aber auch von einer Seite in seinem Leben, die ihn eigentlich bis zu seinem Lebensende begleitet. Und zwar schreibt er über seine Selbstzweifel. Also er hatte sein Leben lang sehr, sehr starke Zweifel daran, ob er gut genug ist, und teilt das, wie gesagt, auch mit den Brüdern. Und das, obwohl er super Feedback bekommt, sogar ausgezeichnet wird und wirklich auch von diesem Neumann ihm sehr, sehr deutlich gemacht wird, dass er ja ziemlich begabt ist und eine große wissenschaftliche Zukunft vor sich hat. Zum einen leidet er sehr darunter, dass er verhältnismäßig klein und schmächtig ist. Also rein optisch fühlt er sich irgendwie nicht gut genug. Aber er denkt auch, dass er fachlich nicht gut genug ist. Und das ist wirklich, wenn man weiß, ja, was er alles geleistet hat, kommt einem das so ein bisschen, also würde man ihm am liebsten so eine Umarmung geben und sagen, ach Gustav, ne? Ja, ne? Es ist wirklich alles gut. Also alle finden das ganz toll, was du machst. Und ja, sein Umfeld ist da, also die spiegeln ihm halt ständig, dass er das alles gut macht, aber er glaubt da irgendwie nicht so richtig dran. Zum Beispiel, als er seine erste große Arbeit im Seminar von Neumann schreibt und darin direkt mal die, als also heute sind die bekannt als Kirchhoffschen Gesetze aufstellt und beweist, mal ebenso in so einer Seminararbeit. Da geht's um die Verteilung elektrischer Ströme in einem System linearer Leiter. Das ist ein Gesetz, für das er, wie gesagt, heute noch berühmt ist. Und trotzdem hat er in dem Moment das Gefühl, dass niemand seine Arbeit gut findet. Und er fühlt sich danach einfach nur erschöpft und ja, wirklich so völlig ausgelaugt und denkt sich auch so, oh Gott, was soll der denn hier jetzt über mich denken, was ich hier für einen Stuss abgebe? Also ich kenne das auf jeden Fall auch, wenn man dann irgendwie so ja, wochenlang an was schreibt, dann denkt man, boah, das ist eine Frechheit, dass ich das jetzt hier so abgebe. Also der wird den Kopf über mich schütteln. Und
gleichzeitig ist man fix und fertig.
Genau, gleichzeitig völlig erschöpft. Und weil wir die Briefe so schön fanden von Kirchhoff, haben wir hier was Besonderes mal gemacht, ausprobiert. Und zwar hat unser Studienfreund Max uns hier netterweise seine Stimme geliehen und quasi ja Kirchhoff eingesprochen für uns. Und wir können da mal reinhören. Also als er jetzt sozusagen diese Arbeit abgibt und wirklich grandiose Ergebnisse da erzielt hat in dieser Arbeit, aber trotzdem nicht so ganz glauben kann, dass das jetzt wirklich was Gutes ist.
Beim Zusammenschreiben ging mir der Mut beinahe ganz aus und ich dachte, Neumann würde mich fragen, was ich in diesen 3 Monaten getan habe. Erst einige Stunden nach Beginn des neuen Jahres war ich mit dem Niederschreiben fertig und brachte sie dem Dekan. So angestrengt habe ich noch nie in meinem Leben gearbeitet. Ich glaubte, ich würde, als sie fertig war, zusammensinken.
Oh, das tut mir irgendwie richtig leid, ja, das zu hören.
Man will ihn wirklich einfach nur in den Arm nehmen und sagen, ey, wart's mal ab, du hast wirklich eine Gustav, tolle Zukunft vor dir.
Es ist okay, mach dir keine Sorgen. Und gleichzeitig kann man es so doll nachfühlen. Ne? Und es ist auch irgendwie ein bisschen beruhigend zu wissen, dass es den ganz Großen zwischendurch auch mal
so
ging.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja. Aber Kirchhoffs Zweifel sind natürlich total unbegründet, denn er wird weiterhin viel Aufmerksamkeit schon in seinem Studium erregen mit dem, was er veröffentlicht. Und deswegen bekommt er auch nach seinem Studium direkt eine Stelle, und zwar in Breslau, nächste Station. Gut, dass wir die nicht überspringen. In Breslau wird er außerordentlicher Professor für Experimentalphysik. Und er hat aber ein kleines Problem, weil er diese Stelle leider nicht alleine besetzt, sondern sich die teilen muss mit dem ordentlichen Professor. Und das ist so jemand, der gerne auch mal raushängen lässt, dass er da jetzt eigentlich so, ich sag mal, Vetorecht hat in so ein paar Punkten, so ein bisschen mehr Rechte. Und das führt doch zu Streit auch immer mal wieder, auch so auf fachlicher Ebene und eben in dieser Zusammenarbeit und Streitigkeiten. Das ist wirklich so ein Ding, was Gustav eigentlich gar nicht mag.
Ja, gar nicht. Also er ist so das Zweite, was man sich
kann ja gar nicht aushalten.
Nee, genau. Also er ist total harmoniebedürftig und es verhakt ihm einfach überhaupt nicht, zu streiten und in die Diskussion zu gehen. Und deswegen geht er diesen Auseinandersetzungen dann eher aus dem Weg. Und lässt sich auch manchmal so ein bisschen unterbuttern, was natürlich auch nicht so gut ist. Also es ist so vom Job her noch nicht ganz das Wahre, aber abgesehen davon ist er in Breslau sehr zufrieden und das liegt auch an seinen Freundschaften, die er dort schließt. Denn dieses Harmoniebedürftige ist sozusagen in die andere Richtung eine sehr positive Charaktereigenschaft, denn er wusste es schon immer, wie man gute und tiefe Freundschaften zu Menschen aufbaut. Also das hat ihn sehr, sehr ausgezeichnet und diese Freunde haben ihn teilweise dann tatsächlich nochmal auch fachlich weitergebracht.
Ist ja auch viel wichtiger. Also ich muss jetzt gerade auch wirklich nochmal an uns denken, weil in dieser Folge ja auch Max vorkommt. Also wir waren ein ganz kleiner Studiengang und bei uns war das auch zwischendurch so, dass wir dachten, also wir haben euch ja erzählt, zum Beispiel Mathe haben wir jetzt auch nicht beim ersten Versuch verstanden.
Ja, man hat sich wie so ein Imposter manchmal gefühlt, so Gott, hier wissen alle, dass wir das eigentlich gar nicht so gut können mit Mathe. Alle sehen das.
Ja, ja, genau. Und aber ja, trotz, es hat eigentlich, das Einzige, was geholfen hat, war, dass wir so in dieser kleinen Gruppe das alle so fühlen konnten.
Stimmt.
Und uns eben da so durchgetragen haben.
Ja, also egal in welcher Lage, ist es halt immer entscheidend, ob man gute, enge Freundschaften hat oder gute Beziehungen zu Menschen, die einen umgeben, dann ist alles halb so schlimm. Ja, stimmt, das haben wir auf jeden Fall auch genauso erlebt. Und das schafft Gustav auch in Breslau. In einer Kur am Meer lernt er zum Beispiel jemanden kennen, dessen Namen ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, und zwar Hermann von Helmholtz. Das wird auch ein sehr, sehr enger Freund, und wirklich, seine Freundesliste liest sich wie so eine VIP-Liste der Wissenschaften.
Ja. Also das, er hatte einfach nur so Promi-Freunde.
Ja, genau. Also die zumindest heutzutage als Wissenschaftspromis gehandelt werden. Damals waren das ja vielleicht einfach ganz normale Wissenschaftler. Aber er freundet sich auf jeden Fall sehr eng mit denen an. Und dann ist sein, ja, ist das Eis in Breslau endgültig gebrochen, als er so ein bisschen die Freundschaftsliebe seines Lebens findet, könnte man so sagen. Und das ist Robert Bunsen. Den lernt er dann auch in Breslau kennen. Und der ist damals Chemieprofessor in Breslau. Der kommt kurz nach ihm nach Breslau. Und aus dieser Freundschaft entwickelt sich wirklich ja so eine Bromance, könnte man sagen. Also es ist richtig Liebe auf den ersten, Freundschaft auf den ersten Blick. Also seine Crew ist wirklich jetzt perfekt in Breslau, und das nicht nur zum Forschen, also die ganzen Freundschaften dort, die bereichern sich natürlich auch, weil die Gespräche auch irgendwie nach Feierabend sich noch so locker ums Forschungsgebiet drehen und dann immer so, oh ja, hier habe ich neulich das im Labor gemacht, und dann kriegt man vielleicht nochmal einen Tipp von der Seite oder betrachte das doch mal aus der Perspektive oder so. Also da war sehr viel auch so interdisziplinäre Zusammenarbeit. Aber weil unser Kirchhoff auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet hat und da extrem gewissenhaft war, war es wichtig, dass es jemanden gibt, der so für die Work-Life-Balance bei ihm sorgt. Und das hat zum Beispiel Bunsen dann auch getan. Also er hat sowohl seine Arbeit gewertschätzt, als auch ihm später dann so ein bisschen Abwechslung gegönnt.
Bunsen erweist mir die Ehre, meine Vorlesung, die um 5 Uhr beginnt, zu hören. Wenn die Vorlesung beendet ist, gehen wir gemeinsam in eine Bier- oder auch mal eine Weinstube, um unser Abendbrot dort zu verzehren.
Ja, es klingt jetzt noch nicht nach der wilden Party, aber immerhin hat Bunsen mal dafür gesorgt, dass Kirchhoff rauskam. Ja. Dass der Arme nicht nur im Vorlesungssaal irgendwie versauert. Aber es ist schon eine lustige Kombi mit den beiden, muss man sagen. Also ihr merkt jetzt vielleicht schon, dass Gustav ja eher so ein Typ war, hätte der Robert, den ich da irgendwie rausgelockt, der wäre einfach komplett in der Uni geblieben. Und es liegt auch daran, dass sie einfach charakterlich sich total unterscheiden. Also Kirchhoff ist so ein Typ, der ist sehr bescheiden, der hätte wahrscheinlich auch nicht gerne, dass Menschen Podcast-Folgen über ihn aufnehmen.
Ich schätze auch, sorry Kirchhoff, hier an dieser Stelle.
Genau. Sorry, not sorry, weil du hast es verdient.
Ja, wirklich.
Ja, aber er ist ein sehr zurückhaltender Typ, und der Bunsen ist halt das absolute Gegenteil. Der ist so ganz mitreißend, der will immer alle entertainen, so richtig outgoing, extrovertiert, gesellig, lebhaft. Und ja, der sorgt eben dafür, dass auch Kirchhoff mitgerissen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, in manchen Punkten sehr gut, aber es ist auch eine kuriose Kombi mit den beiden.
Ja, auch optisch. Also da unterscheiden die sich auch komplett. Also wir haben ja schon gesagt, Kirchhoff war sehr schmal und klein und so zart gebaut, und Bunsen war wirklich das genaue Gegenteil. Also der ist auch 13, der ist auch 13 Jahre älter, also allein das. Und er ist total stark, hat breite Schultern und trägt oft so einen hoch aufragenden Zylinder, also ist wirklich...
Übertreibt nicht, denke ich mir so.
Ja, wirklich. Also wie so ein Bodyguard irgendwie. Und das sah wohl auch immer sehr faszinierend aus, wenn die beiden Freunde dann so, die waren sehr viel spazieren zum Beispiel, durch die Gegend gelaufen sind. Da gab es auch mal das ein oder andere Kichern so hinter vorgehaltener Hand, weil das wohl so ein lustiges Bild abgegeben hat mit den beiden. Aber trotzdem hat es irgendwie total gut funktioniert. Die haben sich prima ergänzt. Also ich finde, oft leben Freundschaften ja auch von so zwei gegensätzlichen Charaktertypen. Stimmt. Und das war da definitiv gegeben. Aber ja, es war wohl so lustig, dass da teilweise so Karikaturen auch angefertigt wurden von den beiden. Also weil das halt einfach so kurios aussah. Naja, auf jeden Fall eine sehr schöne Freundschaftsgeschichte.
Ein Dreamteam, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, Bunsen wird an eine andere Uni gerufen. Und das bedeutet, nach 3 Semestern gemeinsamer Zeit werden sie jetzt getrennt und die Vermissung ist groß. Allerdings bekommt Bunsen dann in Heidelberg mit an seiner neuen Uni, ah super, hier wird jetzt gerade die Physikprofessur auch frei, da lege ich doch direkt mal ein gutes Wort ein für Kirchhoff, der ist damals noch nicht so ein Name, so ein großer da, aber Bunsen macht sich eben so stark für ihn, dass auch Kirchhoff nach Heidelberg kommen kann und das heißt, sie sind wieder vereint, sie haben sich wieder und Kirchhoff hat jetzt nicht nur Bunsen wieder, sondern einen eigenen Lehrstuhl in Heidelberg.
Endlich.
Er ist jetzt Physikprofessor dort und ja, macht damit eben so einen großen Karrieresprung und hat natürlich auch wieder sehr viel mehr Verantwortung, die er sehr ernst nimmt.
Ja, ja, sehr, sehr, sehr ernst. Also wieder, wenn er da nicht von seinen Freunden auch mal rausgeschleppt wurde in eine Kneipe, dann wäre er auch die ganze Nacht im Labor geblieben oder hätte seine Vorlesungen vorbereitet. Und Heidelberg hat damals schon einen ziemlich guten Ruf als Uni, deswegen ist das eben auch so ein großer Karrieresprung für Kirchhoff. Es ist wirklich die Top-Uni in Deutschland und prägt auch die Stadt total. Also es gibt ganz viele Treffen von Forschenden, nicht nur dienstlicher Natur, sondern wir stellen uns das wie so eine Art Stammtische auch vor, ne? Also da wird diskutiert und philosophiert oder auch mal das ein oder andere Bierchen getrunken und ja, da kommt jetzt Kirchhoff auch rein in diese sehr geselligen, gebildeten Kreise, kann man so sagen, aber dazu später mehr, denn die werden hier auf jeden Fall in der Geschichte auch nochmal sehr wichtig.
Ja, und die haben natürlich auch ansonsten da irgendwie eine gute Zeit zusammen. Also die haben sich wieder und die sind da ja jetzt als Singles in der Stadt und Heidelberg ist schon auch in sich schon eh eine gesellige Stadt, ne? Da gibt's auch jetzt heute noch sehr viele so Weinlokale und so und da haben die zwei natürlich eine gute Zeit und einer dieser Stammtische, von denen du gerade schon gesprochen hast, der wurde initiiert von dem Historiker Ludwig Heuser. Das wird auch ein guter Freund von den beiden und der sorgt immer dafür, dass halt auch sich die Wissenschaftler in der Stadt treffen und es eben nicht nur ums Arbeiten geht. Aber das ist ehrlich gesagt für Kirchhoff am Anfang ganz schön schwierig, denn ihr kennt ja mittlerweile schon, ihr wisst ja schon, dass er eine hohe Arbeitsmoral hatte und deswegen schreibt er seinem Bruder auch einmal, wie es ihm da jetzt gerade wirklich so geht in Heidelberg.
Jetzt habe ich mich schon so ziemlich eingelebt und fange an, mich behaglich zu fühlen. Nur die vielen Gesellschaften gefallen mir nicht, in die ich als neuer Ankömmling geladen werde und aus denen man erst um 1, ja manchmal erst um 3 Uhr morgens nach Hause geht. So zu schwärmen, das ist mir ganz ungewohnt und bekommt mir nicht. Wenn ich mich in den Gesellschaften auch ganz gut amüsiere, so bin ich doch den Tag müde und das Lesen wird mir sauer.
Ja, feel you.
Oh ja.
Verkatert in der Vorlesung sitzen oder im Labor stehen, ist echt kein Spaß. Geschweige denn, die dann auch noch zu halten. Also das will ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ja, und es war halt irgendwie so ein bisschen Druck da, weil Kirchhoff ja auch gerne in diese geselligen Kreise aufgenommen wurde. Und ich finde, das Coole ist ja daran, du hast das ja gerade schon gesagt, dieser Heuser, das war ja ein Historiker. Und das hat ja jetzt so erstmal auf den ersten Blick nicht so viel mit Chemie, Physik zu tun.
Stimmt, ja.
Aber dass sich da eben in Heidelberg damals so viele Fächer auch kombiniert haben. Und irgendwie hat ja auch jedes Fachgebiet so einen ganz eigenen Blick auf Themen. Und da wurde sich halt sehr, sehr viel auch so interdisziplinär, ich habe das ja gerade schon gesagt, aber das war wirklich besonders. Und dann ja wurde sich da einfach sehr, sehr viel auch gegenseitig inspiriert. Also irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, dass das da so floriert hat, diese Wissenschaftswelt in Heidelberg.
Mhm.
Kann ich mir gut vorstellen.
Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch eins.
Ja, ich weiß natürlich, was noch fehlt.
Du weißt, was kommt, denn, und ihr könnt es euch vielleicht auch schon denken, weil wir uns darüber schon auch immer sehr freuen. Und zwar haben wir jetzt Ferien, Semesterferien, die großen Ferien 1856. Kirchhoff besucht seine alte Heimat wieder und trifft da Clara. Mhm. Ja, es kommt etwas Liebe hier ins Spiel. Denn Clara ist die Tochter seines ehemaligen Mathe-Dozenten. Die zwei lernen sich in diesen Ferien kennen und verlieben sich.
Aha.
Und ja, das wird mehr als ein kleiner Urlaubsflirt.
Oh ja, das wird eine richtig große Love-Story. Die beiden lernen sich noch ein bisschen näher kennen und heiraten dann ziemlich bald. Und Clara zieht nach Heidelberg. Das ging ja irgendwie damals alles ratzfatz, genau. Und das passt total gut. Also Clara ist eine lebensfrohe, lustige Frau, die super interessiert ist und sich da...
Sie passt auch gut in die Stadt.
Ja, gut in die Stadt, gut zu den Leuten und zu diesem Vibe, sag ich mal, der da in Heidelberg geherrscht hat. Also sie schreibt auch selber in Briefen, dass sie das so toll findet, dass alle sie mit offenen Armen empfangen und so viel Interesse an ihr haben und ja auch selber so interessant sind. Also das ist wirklich ein absolutes Match und die beiden sind halt bis über beide Ohren ineinander verknallt, kann man nicht anders sagen. Leider gibt's bei dieser ganzen Glückseligkeit so einen ganz klitzekleinen Haken und da wird sich vielleicht der ein oder andere wiederfinden, der mal, sag ich mal, seinen besten Freund oder seine beste Freundin an eine neue Beziehung so ein bisschen verloren hat. Und zwar, während die beiden ja so im siebten Himmel schweben, ist einer erstmal abgeschrieben und das ist Bunsen, der Arme. Der leidet anfangs wirklich wohl sehr. Kerl. Ja, ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen. Also dann ist er wirklich erstmal ein bisschen Funkstille und das Single Life ist halt auch so zu Ende. Und ja, der leidet total, also dass nicht mehr so viel Zeit für ihn da ist. Und Heusser, nur um euch nochmal zu zeigen, wie eng die beiden waren, Heusser, dieser Historiker, der bezeichnet Bunsen spaßeshalber auch sogar als Kirchhoffs frühere Frau. Also das ist wirklich sehr, sehr eng gewesen mit den beiden. Aber
dann ist er jetzt quasi erstmal die Ex, ne?
Er ist die Ex und muss jetzt irgendwie gucken, wo ist so mein Platz. Aber den findet er zum Glück. Mhm. Und zwar bleibt Bunsen sowas wie der Freund des Hauses und wird dann so ein bisschen auch so ein Onkelersatz für die späteren Kinder der beiden. Und es ist auch schön, finde ich auch. Und sogar auch noch ein bisschen intensiver als so eine Freundschaft, die nur auf gemeinsam arbeiten und Party machen beruht. Und da gibt's so ein paar Anekdoten, zum Beispiel, dass Bunsen verkleidet als so eine Art Nikolaus, so mit Geschenken überladen am Weihnachtsabend zu den Kirchhoffs kommt und dann die Kinder überrascht.
Sehr wichtige Aufgabe.
Ja, genau. Also das ist wohl eine total enge Beziehung, die sich dann da nochmal aufbaut, auch zu Clara. Das heißt, er ist dann so ein bisschen, so wird so von den beiden adoptiert in die Familie und die Freundschaft vertieft sich sogar noch. Also wirklich ein guter Ausgang hier dieser Freundschaftsgeschichte.
Genau, das ist schon mal die gute Nachricht. Sie bleiben alle weiterhin befreundet, aber es verändert sich jetzt schon so ein bisschen. Also sie gehen so ein bisschen vielleicht weniger in die Kneipe, sondern auch mal ins Theater. Also das wird auch eine wichtige Station in ihrem Leben. Und Clara und Gustav, die treten auch so einem Lesekränzchen bei. Das ist so, ich schätze, so eine Art Buchclub, so könnte man es vielleicht heute beschreiben. Da wurden aber nicht nur Bücher besprochen, sondern sie haben wirklich auch die laut vorgelesen in so verteilten Rollen. Auch Theaterstücke, so cool. Sowas wie Don Carlos oder so. Es klingt sehr spannend und die waren da wohl auch wirklich gut drin. Hatte ja schon auch fast sowas von so ein bisschen
Impro. Ja, stimmt. Die haben es da bestimmt auch richtig reingesteigert in die Rollen.
Da hatten die auf jeden Fall sehr viel Spaß dran und einer, der da aber auch sehr gut drin war und der so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat im Lesen, war dann Helmholtz. Also der scheint auch gut vorgelesen zu haben.
Das zeigt irgendwie auch nochmal, dass diese, ja wirklich nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, diese Promi-Wissenschaftsnamen auch wirklich da so super eng zusammengelebt haben und super enge Freundschaften
hatten. Ja, die kannten sich richtig privat. Ja,
also es ist irgendwie eine ganz spannende Vorstellung, da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt, aber... Natürlich wird in Heidelberg nicht nur gefeiert und das Leben bei irgendwelchen Lesekränzchen genossen. Die beiden Freunde Bunsen und Kirchhoff arbeiten natürlich auch sehr, sehr viel. Und da gehen wir jetzt mal gedanklich an einen Ort in Heidelberg, der wirklich historisch ist. Und wenn ihr mal in Heidelberg seid, dann geht da unbedingt mal hin. Und zwar gehen wir ins Quartier rund um das Stadtpalais, genannt Haus zum Riesen. Und dort arbeiten Kirchhoff und Bunsen von 1859 bis 1863 gemeinsam an der Spektralanalyse chemischer Elemente. Und wenn ihr da mal seid, da hängt auch so eine Steintafel an diesem Gebäude. Da steht dann auch drauf, dass die beiden da zusammen die Spektralanalyse entdeckt haben oder erdacht haben. Und da hat er wohl auch gewohnt. Also er hat auch in diesem Haus zum Riesen gewohnt, gearbeitet, Vorlesungen gehalten. Und Bunsen hat wohl gegenüber gewohnt, also quasi wie in so einer erweiterten WG. Und es steht sogar eine Statue von Bunsen, eine riesige Statue gegenüber von diesem Haus zum Riesen. Da haben wir auch ein Selfie mit der gemacht. Vielleicht können wir das mal bei Insta teilen. Genau. Und wir würden uns sehr stark dafür einsetzen, dass auch noch eine Statue von Kirchhoff da ergänzt wird. Ich finde, man kann die beiden Freunde da auch nicht so trennen.
Die gehören einfach zusammen, vor allem an diesem Ort. Das ist nämlich ein Ort, den die beiden historisch gemacht haben. Und deswegen wollen wir euch jetzt ein bisschen genauer erklären, was es mit dieser Spektralanalyse auf sich hat. Ihr habt die vielleicht auch schon mal in anderen Folgen hier bei uns gehört, aber heute sprechen wir ja über die Entwickler dieser Analysemethode und deswegen gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Kirchhoff selber hat damals gesagt, ich möchte nichts Geringeres als die Sonne chemisch analysieren. Ist natürlich ein großes Vorhaben, aber so viel können wir verraten, er hat es geschafft.
Ich habe das Glück gehabt, den Schlüssel zur Lösung dieser Aufgabe zu finden. Das klingt sehr wunderlich und ich habe es einem entfernten Bekannten von mir, einem Doktor der Philosophie, nicht verdacht, dass er mir bei einem Spaziergang neulich erzählte, ein verrückter Kerl wolle auf der Sonne Natrium entdeckt haben. Dabei konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, ihm zu sagen, dass ich dieser verrückte Kerl sei.
Ja, ganz verrückter Kerl ist er, der Gustav. Seine Erkenntnisse sind damals auch einfach sehr verrückt, weil man damit plötzlich so viele neue Entdeckungen machen kann. Und das ist eigentlich das Allertollste daran. Kirchhoff kann nämlich zeigen, dass man vom Licht, das ein Körper sendet, Rückschlüsse ziehen kann auf seine chemische Beschaffenheit. Das bedeutet jetzt im Fall der Sonne, die man ja nicht mal eben bereisen kann aus Gründen, dass man auch aus dem Sonnenlicht schon erkennen kann, dass es auf der Sonne Natrium gibt. Und das war halt eine super Erkenntnis und auch sehr praktisch.
Ja, sehr, sehr neu. Also er konnte quasi durch seine Methode so eine Art Fingerabdruck, könnte man sagen, der Elemente erstellen. Also so eine bestimmte Reihenfolge und Intensität von Farben, Farbspektren und daraus konnte man dann ablesen, okay, welches Element liegt hier jetzt gerade vor. Und Bunsen, also das ist wirklich das Besondere an dieser gemeinsamen Zusammenarbeit, hat für die Entdeckung schon eine ganz wichtige Vorarbeit gemacht. Er konnte damals schon chemische Elemente durch Flammenfarben erkennen, denn er hat beobachtet, dass verschiedene Salze, wenn man sie verbrennt, die Flamme unterschiedlich färben. Also er hat so Metallsalze in die Flamme gehalten. Und vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Also wir haben das zumindest da im Chemieunterricht mal als Experiment gemacht. Das war eins der Sachen, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, weil ich das so spannend fand.
Ja, es hat so Spaß gemacht.
Und man konnte so direkt irgendwie, war so eine Verbindung da zu dem, was man dann da irgendwie rausgefunden hat. Oder vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen beim Feuerwerk. Also auch die unterschiedlichen Farben beim Feuerwerk werden ausgelöst durch unterschiedliche chemische Elemente. Und wenn ihr mal so richtig angeben wollt, dann könnt ihr diese Farben auswendig lernen und dann quasi immer, wenn eine Farbe kommt, sagen, ah ja, das ist Natrium, das ist Kalium. Und also ist eine super Methode, um halt rauszufinden, welche Stoffe sind in wo drin. Also das war so ein bisschen die Grundlage für die Erkenntnis, die Kirchhoff dann später da drauf gesetzt hat.
Und wie Bunsen auf seine Idee gekommen ist, das könnt ihr übrigens auch in der Folge nachhören, die wir zu ihm schon gemacht haben.
Stimmt, wir haben gar keinen Verweis. Da haben wir natürlich schon eine Folge.
Aber jetzt kommt ja Kirchhoff dazu und dem schwebt so eine etwas elegantere Methode vor. Und er schlägt Bunsen vor, lass uns doch vielleicht dieses Licht, was jetzt die deine bunte Flamme da erzeugt, noch aufspalten, also spektral zerlegen. Und dafür bauen sie zusammen das erste Spektroskop. Du guckst quasi durch ein Fernrohr und durch dieses Fernrohr guckst du auf ein Prisma. Und dieses Prisma bricht das Licht, das von der Flamme oder eben von einer anderen Lichtquelle kommt. Und dann, es ist wirklich verrückt, ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dass es wirklich so praktisch sein würde. Also du siehst einzelne Linien in verschiedenen Farben und das ist das Spektrum deiner Lichtquelle. Und Bunsen und Kirchhoff konnten jetzt eben zeigen, dass einzelne Elemente ganz spezifische Spektren haben und sie zeichnen die dann auf und dann sehen sie, ach krass, das ist wirklich auch an ganz spezifischen Stellen und deswegen muss man noch nicht mal dieses Regenbogenlicht, wenn ich es jetzt mal sehen können. Also du musst nicht verschiedene Farben sehen können, um zu wissen, um welches Element es geht. Es würde sogar reichen, wenn du einfach nur abliest, wo ist es jetzt gerade auf der Skala hell und wo ist es dunkel. Mhm. Und dass sie das dieser Skala zuordnen, das macht diese Methode so praktisch.
Ja, genau. Also das heißt, du kannst einfach durch eine Analysemethode in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr viele Elemente definieren. Und wie gesagt, so eine Art Fingerabdruck, so eine ID-Card für...
Wie so ein Strichcode.
Ja, genau, wie so ein Barcode auch pro Element. Und dann kann man zuordnen, okay, das ist dieses Element, ohne dafür eine Probe zum Beispiel nehmen zu müssen, im Fall der Sonne. Und mit dieser Methode können in kürzester Zeit 10 neue Elemente entdeckt werden. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsschritt im Periodensystem, wo da 10 neue oder Stellen, die quasi noch leer waren, ausgefüllt werden. Und Bunsen und Kirchhoff finden auch 2 neue Elemente. Und zwar, als sie das Mineralwasser aus Bad Dürkheim analysieren. Das ist ein ganz nettes Örtchen in der Pfalz. Vielleicht kennt man das eher davon, dass man da Wein trinkt als Wasser. Aber das Wasser ist sicherlich auch sehr gut. Und in diesem Wasser entdecken die beiden die Elemente Cäsium und Rubidium. Also auch die beiden, auch denen kann man 2 Elemente zuschreiben, die sie dank dieser neu gefundenen Analysemethode oder dieser Analysemethode, die sie dann quasi da erstellt haben, entdecken. Also das ist auch ein riesengroßer Schritt.
Ja, und das Besondere ist aber, dass man damit nicht nur Mineralwasser und irgendwie so ein paar Flammen untersuchen kann, sondern du kannst auch Licht untersuchen, das von Himmelskörpern zu dir geschickt wird, die Millionen Lichtjahre entfernt sind. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Spezial, was wir mit Dominika gemacht haben, Astrophysikerin, die Daten auswertet von einem riesigen Weltraumteleskop, dem größten, das es aktuell auf der Welt gibt. Und auch genau dieses Teleskop schickt Spektraldaten auf die Erde. Das bedeutet, man arbeitet bis heute genau noch mit dieser Methode und kann sich dadurch Räume erschließen, an die man selber niemals kommen könnte.
Eine Wahnsinns-Weiterentwicklung für die Physik, für die Chemie, für die ganze Wissenschaftswelt. Und Kirchhoff ist da eben genau der richtige Mann, weil er es schafft, aus Beobachtungen, die er macht, direkt den Beweis zu liefern. Also das ist wirklich was, was man sich auch über ihn merken kann. Er ist der König der Beweise. Also er kann nicht nur extrem genau beobachten und extrem gewissenhaft Forschung durchführen, sondern er liefert auch immer direkt die wissenschaftliche Erklärung zu seinen Beobachtungen. Und das ist natürlich total praktisch, um dieses Wissen auch weiterzugeben und weiterzuentwickeln. Und er ist extrem gut darin, das Ganze dann elegant zu formulieren, sodass auch andere das gut verstehen können. Also es ist nicht so ein Geschwafel, sondern es ist komplett on point. Also Kollegen sagen auch über ihn, dass er so redet wie in Stein gemeißelt. Also da ist kein Wort überflüssig und kein Satz irgendwie verschlungen oder so, sondern das ist immer alles sehr straight und sehr gut formuliert. Also es läuft bei ihm so richtig, beruflich, privat, es läuft wirklich perfekt. Er hat super Freundschaften, er hat da seine Clara und ist in Heidelberg ziemlich angekommen, könnte man sagen.
Oh ja, es läuft. Und jetzt müssen wir aber alle ein bisschen stark sein, denn auch bei einem Gustav läuft es nicht immer. Und wir kommen jetzt zu so einem Kapitel, was nicht mehr nur von Glück bestimmt ist, denn er hat auf einmal einen Unfall. Er stolpert auf der Treppe und verstaucht sich dabei so unglücklich den Fuß, dass er wirklich jahrelang an Krücken gehen muss.
Ach, so krass.
Das heißt, dieser Unfall ist was, was ihn jetzt von heute auf morgen sehr in seinem Leben einschränkt. Und dann wird es noch schlimmer, denn auch Clara wird krank. Und bei Clara führt es sogar leider dazu, dass sie stirbt. Und das ist wirklich ein absoluter Tiefpunkt für ihn, für die gesamte Stadt. Also alle sind super traurig, alle sind super traurig und entsetzt. Und er schafft es jetzt auch alles nicht mehr parallel. Er muss sich ja jetzt auch um die Kinder kümmern, aber will natürlich auch seine Vorlesung weiter ganz gewissenhaft durchführen. Und deswegen kriegt er da so ein bisschen Unterstützung von seiner Schwiegermutter, sieht aber dadurch die Kinder halt nicht mehr ständig und fühlt sich echt einsam in seinem Leben, obwohl es gerade eigentlich beruflich so gut lief. Also ja, er kommt an so einen richtig tiefen Tiefpunkt. Ja.
Und wirklich die ganze Stadt ist traurig, ne? Also wie unter so einer Trauerglocke, weil das so plötzlich irgendwie dieses ganze Glück zerstört hat.
Ja, und er macht einfach so krass weiter. Mhm. Also sogar als an dem Tag, an dem Clara stirbt, geht er zur Vorlesung und hält die.
Ein bisschen extrem vielleicht, aber er ist einfach ein total gewissenhafter Mensch, was seine Arbeit angeht und lässt sich auch dadurch nicht davon abbringen. Und vielleicht braucht er auch diese, dass der Alltag einfach so ein bisschen weitergeht. Kann natürlich
Kann auch sein.
Ja, dunkle
Jahre.
Also
es vergehen traurige Jahre, bis dann zum Glück wieder ein bisschen Glück bei ihm einzieht.
Er verliebt sich neu und damit kommt so ein kleiner Funke Glück wieder zu ihm. Er heiratet und bei den Kirchhoffs kehrt wieder die Geselligkeit ein wie vorher. Und in den nächsten Jahren geht's auch beruflich nochmal so ein bisschen weiter, wobei er da nicht so direkt drauf aufspringt. Und zwar wird er dreimal an die Universität in Berlin berufen und lehnt ganze zweimal diesen Ruf ab, was wirklich schon unglaublich ist, weil auch Berlin einen extrem guten Ruf hat und das wäre schon ein guter beruflicher nächster Schritt. Aber irgendwie passt Heidelberg zu gut zu ihm. Und er hat ja auch immer noch diese Selbstzweifel und tatsächlich auch noch in diesem oder zu diesem späteren Zeitpunkt seiner Karriere schreibt er in Briefen, dass er glaubt, dieser Aufgabe in Berlin nicht gewachsen zu sein, obwohl er ja jetzt schon wirklich zwei neue Elemente gefunden hat, eine neue Analysemethode gefunden hat und super viele Sachen ja geleistet hat, um die Wissenschaft voranzubringen. Und trotzdem hat er Zweifel, ob er dieser Aufgabe gewachsen ist. Aber die Berliner geben nicht auf. Es folgt ein dritter Ruf und diesmal passt die Stelle irgendwie besser zu Kirchhoff und er nimmt an. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen von der Heidelberger Zeit von Kirchhoff verabschieden. Schweren Herzens verlässt er die Stadt. Er muss sich verabschieden.
Genau.
Und damit endet so ein bisschen, sagt er auch später, die glücklichste Zeit seines Lebens. Also die hatte er auf jeden Fall in Heidelberg, ja vor allem auch mit seiner Clara, als das Ganze da noch so neu und frisch war und dann eben mit diesen neuen Erkenntnissen, die er hatte. Und das muss er jetzt so ein bisschen hinter sich lassen.
Ja, aber die Berliner haben auch Glück, dass sie ihn jetzt haben, dass sie seine Vorlesungen hören können. Denn niemand kann so präzise und vollendet schön, so wird es beschrieben, über Physik sprechen und Beweise an die Tafel zaubern wie er. Und deswegen sind die natürlich auch sehr glücklich, dass er jetzt endlich dem Ruf gefolgt ist.
Auf jeden Fall. Seine Vorlesungen hatten wirklich so einen ganz, also einen super guten Ruf. Da sind alle sehr, sehr gerne hingegangen, weil es einfach so eine unglaubliche Klarheit hatte. Und er lehrt dann da auch noch ein paar Jahre lang. Leider verschlechtert sich dann seine Gesundheit wieder. Er leidet unter Schwindel, Fieberanfällen und so Nervenlähmungen. Und 1887 schläft er dann nach einem Fieberanfall ein und erwacht tatsächlich nicht wieder. Was aber schön ist, seine Freunde waren wirklich bis zum Ende an seiner Seite. Also das hat er sich bis zum Ende beibehalten, diese Freundschaften gut zu pflegen. Und er hatte ja dann auch wieder eine neue Beziehung und die hat ihn auch bis zum Ende begleitet. Und seine Wissenschaft lebt natürlich auch bis heute weiter, zum Beispiel in Weltraumteleskopen. Genauso wie die Erinnerung finden wir zumindest an diesen gutherzigen und freundlichen Menschen, den wir euch hier heute vorstellen durften. Also wir haben ein sehr gutes Bild von ihm gewonnen.
Auf jeden Fall. Und wir können ja alle was dafür tun, dass solche Erinnerungen irgendwie wachgehalten werden.
Auf jeden Fall.
Das war unsere erste Folge Behind Science nach der Sommerpause. Ich bin so froh, dass es weitergeht. Ab jetzt ist wieder jeden Samstag Science Samstag. Also war es jetzt natürlich die ganze Zeit, aber jetzt wieder mit neuem Stuff hier. Ihr könnt uns den Tag noch versüßen, wenn ihr uns ein paar Sterne bei Spotify dalasst oder uns eine Nachricht schreibt. Auch immer mit Fragen, die ihr vielleicht noch habt oder Feedback. Schreibt uns an podcast@behindscience.de oder bei Instagram, da heißen wir behindscience.de. Podcast.
Yes, da könnt ihr uns auch immer gerne Leute reingeben, die wir hier mal vorstellen sollen.
Oh ja, neue Ideen.
Also falls ihr mal irgendwen entdeckt habt oder euch gefragt habt, wer hat das denn eigentlich entwickelt, da bekommen wir eigentlich immer den besten Input, ne? Also häufig auch so Bereiche, an die wir noch gar nicht so gedacht haben. Also das bereichert das immer sehr hier bei Behind Science.
Ja, damit
freuen wir uns sehr über eure Nachrichten. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir sind natürlich für euch am Start. Dann geht's um ein geheimes Forschungsprojekt, Pionierarbeit und Gerichtsprozesse. Also von allem, was dabei. True Crime
das wird richtig spannend.
Meets True Science hier schon wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.